Gottesdienst digital angefangen hat, geht es jetzt analog weiter. Da unser Leben aber im Wesentlichen ja analog stattfindet, hat auch ein analoger Teil im Gottesdienst immer noch seinen Platz. Ja. Unser Thema heute, haben wir schon. Gut, das ist also unser Thema. Wir haben ja verschiedene Themen zurzeit, immer wieder mal etwas, was nicht unbedingt von einem Sonntag zum anderen zusammenpasst. Die Gemeindeleitung hatte einige Themen zusammengeschrieben und das ist eines davon, das ich mir dann herausgenommen habe. Ich beginne mit einer Art Gleichnisgeschichte. Ein Junge baute mit seinem Vater ein richtig tolles Boot. Sie arbeiteten viele Wochen daran im Winter und im Frühling haben sie es dann ausprobiert an einem See und es hat super funktioniert. Nahe bei ihnen allerdings gab es einen kleinen Fluss und zwischendurch hat der Junge dann es nicht ausgehalten zu warten, bis der Papa mal wieder Zeit hat, um zum See zu fahren, hat es auf dem Fluss ausprobiert, sein Boot, und wie es so kommen musste, er hat es dann nicht wieder ans Ufer bekommen, das Boot ging verloren. Einige Wochen später waren sie als Familie in der Stadt und der Junge ist an einem Spielwarengeschäft vorbeigegangen und auf einmal hat sie ihn richtig getroffen, sein Boot im Schaufenster des Spielwarengeschäfts. Er hat seinen Papa geholt, der hat auch gesagt, ja, das ist unser Boot, das haben wir zusammen gebaut. Sie sind reingegangen, der Spielwarengeschäftsmann hat gesagt, ich habe es neulich von einem größeren Jungen gekauft, der hat es mir angeboten, ich habe es ein bisschen wieder hergerichtet, ich kann es nur verkaufen, ich habe es rechtmäßig erworben, ich kann es dir jetzt nicht schenken, auch wenn du es mal gebaut hast. Der Junge begann zu sparen und kaufte dann, als er das Geld zusammen hatte, sein Boot wieder. Jetzt gehört es mir doppelt, hat er gesagt. Vielleicht hat jemand diese Geschichte schon mal gehört, um sozusagen deutlich zu machen, was Erlösung bedeutet. Einmal am Anfang gehörten alle Menschen Gott, denn er hat sie ja geschaffen. Er ist unser Schöpfer, also gehören wir eigentlich ihm. Aber die Menschen haben sich verführen lassen zur Sünde und sind ihren eigenen Weg gegangen, weg von Gott. Sie waren und gingen verloren, so wie sozusagen dieses Boot. Aber Gott hat es nicht dabei belassen, sondern hat seinen Sohn gesandt und durch sein schuldloses Leben, das er für uns hergegeben hat, hat er uns zurückgekauft, erlöst. Dieser Begriff Erlösung, da ist eigentlich Loskauf drin, eines Sklaven, der eben verloren ist, versklavt und losgekauft, erlöst wird aus seinem Schicksal. Also gehören wir Menschen alle, wir Christen, so muss ich sagen, wir, die wir zu Jesus Christus gehören, wir gehören Gott in doppelter Weise. Wenn aber du und ich als Christen Gott in doppelter Weise gehören, wie ist es dann mit all dem, was mir gehört, mit all dem, was dir gehört? Gehört das dann nicht auch Gott? Ein Sklave, sowohl in der Antike als auch in den Südstaaten der USA, hatte kein persönliches Eigentum. Denn wenn er etwas gehabt hätte, hätte es sein Eigentümer natürlich für sich nehmen können. In der Antike gab es dann tatsächlich die Möglichkeit, dass ein Sklave, wenn er etwas für sich erarbeiten konnte oder geschenkt bekam, was auch immer, konnte er es in einen Tempel legen, da war es sicher. Und dort konnte er praktisch ansparen, um vielleicht sich einmal freikaufen zu können. Aber sonst er gehörte mit allem, was er hatte, seinem Eigentümer, so wie wir mit allem, was wir haben und sind, Gott. Und Jesus Christus, wenn wir mit ihm, also zu ihm gehören, gehören wir mit allem, was wir haben, Gott. Ich habe einen Schwager, der hat, um das sozusagen für sich ganz persönlich zu bestätigen, bei seiner Taufe seinen Geldbeutel bewusst in der Hose behalten. Er wollte dieses symbolisch deutlich machen, auch mein materielles Gut, was ich habe, soll Jesus gehören. Gebe ich sozusagen mit mit in den Tod, denn Taufe spricht ja von Sterben und Auferstehen zu einem neuen Leben. So hat er gesagt, auch in meinem Umgang mit Materiellem will ich bewusst es Jesus übergeben und neu jetzt leben, nämlich mit dem Herrn. Ich finde, das ist ein starkes Symbol, aber auch ich habe sowas nicht gemacht, auch wir, die wir sowas vielleicht nicht gemacht haben, wir gehören in gleicher Weise Gott mit allem, was wir sind und haben. Ich glaube, dass dieser Punkt eigentlich eine ganz wichtige Grundlage ist, zusammengefasst in einem Satz, wenn wir das Thema Geld, also Christ und Geld, wenn wir darüber nachdenken wollen. An sich gehört Gott sowieso alles, aber er vertraut uns vieles an, nicht nur Geld, nicht nur Materielles, sondern auch eben Fähigkeiten, Talente und so weiter, Zeit, und für alles sind wir Verwalter in der Verantwortung vor Gott. Die Frage nach dem Vertrauen. Diese erste Wahrheit, wir mit allem, was wir haben, gehören Gott, die ist ganz wichtig, die ist grundlegend, aber das ist so eine geistliche Wahrheit, die man sozusagen leicht bejahen kann und dann kann man sie sozusagen abheften. Ja, das stimmt, das gilt da irgendwo weit weg, aber hier, wenn es um das konkrete Vertrauen geht, wie lebe ich denn jetzt das? Da geht es um den Alltag. This is where the rubber meets the road, wie die Amerikaner sagen. Hier trifft das Gummi auf den Asphalt und hier entscheidet sich, ob die Kraft wirklich uns vorwärts bringt, ob da was vorwärts geht oder ob ja, eine Kraft, wie wenn man auf dem Schnee zum Beispiel ordentlich beschleunigen will. Es geht nicht, die Kraft verpufft einfach. Hier geht es um den Alltag, hier geht es um das konkrete Leben. Vertraust du Gott oder vertraust du eher doch deinen Möglichkeiten, deinen Fähigkeiten, intellektuell, also deiner Intelligenz oder deiner Kraft im Leben und so weiter. Das ist, wo sich vieles dann für das praktische, alltägliche Leben entscheidet. Für mich ging es hier in diesem Punkt schon als junger Mann mal um eine ganz, ganz wichtige, konkrete Entscheidung. Während meines Zivildienstes und damals, als ich jung war, musste man ja noch entweder 15 Monate Militärdienst oder 16 Monate Zivildienst ableisten. Ich hatte mich natürlich, würde ich sagen, von meiner Sicht her für den Zivildienst entschieden. Und da ging es dann für mich um die Frage, was werde ich denn jetzt nachher machen? Und mir ist dann schon doch sehr bald klar geworden, dass Gott mich in einen geistlichen Dienst führen will. Dazu brauche ich natürlich eine Ausbildung. Und mir war dann auch bald klar, wo ich hin wollte und das kostet. Und dann war die finanzielle Frage bei mir über Wochen im Vordergrund. Und ich habe damit gekämpft und gerungen, weil ich wusste, meine Eltern können mir kein Studium finanzieren. Ich hatte natürlich auch nicht so viel Geld, ich hatte etwas Geld, weil ich war immer irgendwo einigermaßen sparsam, habe versucht, mein bisschen Geld zusammenzuhalten. Aber klar war, entweder vertraue ich Gott letztendlich oder gehe ich nur so weit, wie ich selber vorausplanend es im Griff habe. Das war letztlich diese Alternative, auf die sich das Ganze dann für mich heruntergebrochen hat. Und als das für mich klar war, habe ich empfunden, dann gibt es eigentlich nur eine Entscheidung. Wenn ich als Christ wirklich leben will, dann muss ich mich dafür entscheiden, Gott zu vertrauen. Eben auch in diesem Punkt Geld. Wo ich empfunden habe, ich manage mein bisschen Geld, das ich hatte damals, sehr gut. Ich kann gut damit umgehen, ich kann sparen, was auch immer, aber auch in diesem Punkt muss ich dann sagen, Herr, ich vertraue dir, ich gehe in diese Ausbildung mit dem Wissen, ich selber kann finanziell eigentlich nicht durchkommen. Ich brauche deine Hilfe, deine Führung, ich brauche dich dafür, sonst wird es nicht funktionieren. Und ich denke, dass für alle von uns manchmal solche Situationen kommen, wo wir entscheiden müssen. Handle ich jetzt nach dem, wie oder so weit, wie ich es im Griff habe, oder vertraue ich Gott und gehe einen Weg, wo ich dann weiß, ich habe es da, ich habe es vielleicht hier ein paar Schritte im Griff, aber dann nicht mehr. Dann muss ich für mich ins Ungewisse gehen, weil Gott mich diesen Weg aber führen will, gehe ich ihn im Vertrauen auf ihn. Ich möchte eine kleine Geschichte sozusagen lesen, die wir dann im Lauf des Lesens wahrscheinlich erkennen werden. Das hat noch gefehlt, das ist von Axel Kühner. Die Geschichte fängt gut an. Ein Mensch hat viele Güter, er ist reich und erfolgreich, er hat viel geleistet und kann sich viel leisten. Er hat Einkommen und Auskommen, Wohlstand und Reichtum. Er hat aber noch mehr. Mit den äußeren Gütern sind die inneren Werte mitgewachsen. Er ist ein reicher Mensch ohne Lug und Trug, ohne Falsch und Neid, ohne List und Gewalt. Er hat nicht nur Wohlstand, er hat auch Anstand. Seine Ehe und Familie sind in bester Ordnung. Gottes Gebote hat er mit ganzem Ernst und mit aller Kraft gehalten. Und er hat noch mehr. Er hat die wichtigste und beste Frage nach dem bleibenden, ewigen, göttlichen Leben. Er hat so viel und doch den Mut einzugestehen, dass ihm das Beste noch fehlt. Er läuft auf die Straße und wirft sich in den Staub. Der reiche und unangesehene Mann macht sich zum Bettler. Was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er hat den Mut und die Demut des Bittens und Fragens. Er hat sich die Sehnsucht nach der tiefsten Erfüllung und Vollendung des Lebens bei Gott erhalten. Und er hat noch mehr. Er hat für seine Suche und Frage die richtige Adresse. Er kommt zu Jesus und wendet sich an den einen, der für Gott und Leben, Heil und Ewigkeit die beste Antwort ist. Und er hat sogar noch mehr. Ihm gehört die Liebe Jesu, der in ihm einen aufrichtigen Menschen sieht. Es heißt nämlich im Markus Evangelium Kapitel 10, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Mit großer Freude nimmt Jesus wahr, dass dieser Mensch, was dieser Mensch hat, seine äußeren Güter und inneren Werte, seine Sehnsucht und Frage, sein Kommen und Bitten, sein Beugen und Erwarten. Und darum öffnet ihm Jesus liebevoll und behutsam, aber auch deutlich und unmissverständlich die Tür zum ganzen gütigen, bleibenden, ewigen Leben. Der letzte und beste Schatz fehlt dir noch. Mach deine Hände und den Kopf frei. Und komm, folge mir nach. Leben ist der Lebensanschluss an den lebendigen Jesus. Der eigentliche Reichtum, den Jesus dem Menschen so gern geben würde, ist die innige Liebe Gottes und dieses Wiederlieben. Die Güte Gottes ist mehr als die Güter der Menschen. Und dann endet die Geschichte so traurig. Der Mensch verliert den Mut. Er denkt an das Fehlende und nicht an das, was er bekommen soll. Jesus will ihn ja nicht ärmer machen, sondern nur noch reicher. Gott will uns seinen besten Schatz anvertrauen, seine ganze ewige Liebe. Sie zu empfangen, brauchen wir aber freie Hände und ein leeres Herz. Ja, mich bewegt das, wenn so erzählt wird, diese Geschichte, die wir wahrscheinlich alle kennen aus den Evangelien. Die Frage des Vertrauens. Die Geschichte endet traurig, weil eben dieser junge Mann nicht bereit ist, ganz zu vertrauen. Nicht bereit ist, alles auf eine Karte zu setzen, nämlich auf die Karte Gott. Kann mir jemand ein Glas Wasser bringen, bitte? Danke. Nach Gottes Werten leben. Es ist leicht hier in der Frage nach den Werten, nach dem, was sozusagen ja Ewigkeitswert hat, letztlich irgendwo den klaren Blick zu verlieren, sich zu irren, sich selbst etwas vorzumachen, den richtigen Kompass zu verlieren. Ich glaube, es gibt viele Menschen in unserer Welt, die eben da nicht den richtigen Blick haben. Noch eine kleine Geschichte. Danke. Ein persisches Märchen. Es erzählt von einem reichen Kaufmann und seinem wunderschönen Papagei. Der Kaufmann war in seinen Papagei so vernarrt, dass er viele Stunden mit dem Papagei das Sprechen und allerlei Kunststücke übte. Jedes Mal, wenn der Papagei etwas gut gemacht hatte oder etwas gut gesprochen hatte, bekam er aus einem Säckchen ein Stückchen Zucker. Dieser kleine Sack wurde deshalb für den Papagei so wichtig, den hat er immer im Auge behalten. Und eines Abends, als der Kaufmann nach einem langen Arbeitstag müde zu Bett ging, hat er zu dem Vogel gesagt, naja, bleib du wach und pass auf, dass hier nichts passiert. Der Vogel, der Papagei, war sorgsam wach die ganze Nacht und ließ dabei sein Zuckersäckchen nicht aus den Augen. Gegen Morgen kamen die Diebe und haben das ganze Haus ausgeräumt, alle kostbaren Sachen, die da drin waren, das Zuckersäckchen haben sie achtlos liegen lassen. Am nächsten Morgen ging der Kaufmann entsetzt durch die Räume, beklagte seinen Verlust, all seine Schätze, dabei hat der Papagei dauernd geplappert, der Zuckersack ist aber noch da, der Zuckersack ist aber noch da. Das ist der falsche Blick. Und so geht es vielen Menschen in dieser Welt, dass sie einen total falschen Blick haben, wenn es um die bleibenden Werte geht. Und wir leben in dieser Welt und wir Christen sind nicht davor gefeit, dass wir genauso uns da mit wegziehen lassen, dass wir uns unseren richtigen Blick auf das, was ewigen Wert hat, behalten, sondern uns wegführen lassen, wegziehen, wegleiten, ganz auch manchmal ein Stück weit unbewusst. Der Apostel Paulus macht das schon ganz klar, was nämlich bleibend ist. Und er sagt, das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Also wenn wir nach ewigen Werten suchen, können wir die nicht in dieser Welt finden, so wie der Papagei mit seinem Zuckersäckchen, das ja nicht wirklich ein Wert in der Menschenwelt hatte. Aber er hat sich darauf konzentriert. Wir genauso, wenn wir bleibende Ewigkeitswerte suchen und uns daran orientieren wollen, müssen wir die in der unsichtbaren, der ewigen Welt, in der Welt Gottes suchen, nicht hier in unserer, in dieser Welt. Das nur sozusagen mal kurz hier reingeworfen. Wir haben bis jetzt diese drei Punkte. Wir gehören Jesus mit allem, was wir sind und haben, also auch unser Geld, unser materieller Besitz. Die Frage ist, wem vertraue ich? Vertraue ich wirklich Gott oder vertraue ich eben mir selber letztlich, meinem Besitz, meinen Fähigkeiten? Wo sehe ich meine Werte, die bleibenden Dinge, auf die ich mich hin orientiere? Und jetzt kommen wir konkret sozusagen zum Geld, Ordnung in deinen Finanzen. Der Apostel Paulus schreibt nochmal so kurz, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Er sagt aber eben nicht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Nein, Ordnung kann ja irgendwo eine tote Sache sein, die dann auch nichts bringt. Also auf einem Friedhof, da herrscht Leichtordnung. Im Kindergarten ist es eine ganz andere Geschichte. Also es geht Gott aber nicht um tote Ordnung, es geht ihm um Leben. Und deshalb ist sein Wunsch, sein Ziel für uns Friede und nicht nur irgendwo eine Art von Ordnung. Frieden ist Gottes Ziel für uns. Totale Unordnung allerdings steht dem natürlich entgegen. Ich glaube, viele Bibelleser sind sich darin einig, wenn sie eine Grundstruktur suchen sozusagen für den Umgang mit unseren Finanzen. Und sie kommen zu einem Drei-Punkte-Plan sozusagen. Jeden Monat, am Anfang des Monats, wenn wir entscheiden, und wir müssen das ja nicht immer wieder neu entscheiden, aber wenn wir entscheiden, erstens Geld für Gott, wie viel gebe ich für Gott. Zweitens, was kann und will ich sparen? Drittens, wie viel bleibt mir dann sozusagen, um es auszugeben? Die Frage nach der Reihenfolge, die ist natürlich wichtig in so einer Aufstellung. Wenn wir auf Punkte 2 und 3 schauen, sparen und ausgeben, dann ist erstmal ganz klar zu sagen, Gott schätzt ein vorsorgendes Sparen. Also Gott ist nicht dagegen sparen. Gott will nicht unbedingt das, dass wir von heute auf morgen, also von der Hand in den Mund leben als Christen. Deshalb wird uns zum Beispiel, was haben wir denn hier? Nö, irgendwo brauche ich doch. Habe ich das anscheinend nicht hier aufgeführt, nämlich aus Sprüche 6, Vers 6. Da wird uns die Ameise als Vorbild hingestellt und da heißt es, geh hin zur Ameise, du Faule. Also lerne von ihr. Erstens lerne Fleiß. Also wenn der Faule angesprochen wird und Gott sagt ihm, geh zur Ameise, lerne, werde weise, dann werde fleißig. Wenn sie auch keinen Fürsten oder Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer, sammelt ihre Speise in der Ernte. Also sie sorgt vor dem Winter. Und dieses wird uns als Vorbild hingestellt, vorsorgendes Sparen. Das kann in unserer Zeit heutzutage, wird uns zumindest gesagt, wir müssen für unsere Rente vorsorgen, fürs Alter vorsorgen, selber, auch wenn wir arbeiten und eine staatliche Rente bekommen werden. Trotzdem sollen wir da selber vorsorgen. Zweitens natürlich, wenn es um Anschaffungen geht, wenn wir mal ein Herd oder einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine ersetzen müssen oder fürs nächste Auto. Dieses Vorsorgen für das Alter ist natürlich eine langfristige Geschichte. Da muss man sich auch irgendwo entscheiden. Schaue ich, dass ich ein Haus erwerben kann in meinem Leben und dann das als auch Vorsorge fürs Alter habe oder eine Eigentumswohnung oder eben so ein langfristiger Sparplan, Riester-Rente oder sowas. Obwohl, wenn man eben keine Zinsen mehr kriegt, ist das ja auch immer alles fraglich, was man macht. Also da will ich aber jetzt nicht in eine Beratung hineingehen. Sparung für Anschaffungen ist natürlich mittelfristig. Also eben für die mögliche Waschmaschine, die man brauchen wird. Vielleicht für neue Möbel und wenn man Kinder hat, dann ist das ja auch eine Notwendigkeit. Irgendwann mal werden die Kinder größer und brauchen andere Möbel, als wenn sie klein sind und so weiter. Aber eben auch fürs nächste Auto. Das ist also von Gott her gesehen vorsorgendes Sparen sehr wohl sinnvoll. Und ja, ist Auftrag letztendlich auch für uns. Geld ausgeben. Gott gönnt uns ein gutes Leben. Ihr sollt fröhlich sein, sagt er schon im Alten Testament zu seinem Volk, wenn ihr zu den Festen nach Jerusalem kommt, vor dem Herrn, eurem Gott. Also, ja, vor Gott sollen sie fröhlich sein. Also Gott will, dass wir auch das Leben irgendwo genießen. Und das macht er noch in dem zweiten Vers ganz deutlich. Doch darfst du in allen deinen Städten ganz nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen nach dem Segen des Herrn deines Gottes. Also mir geht es hier nicht um das Fleisch, sondern darum, dass Gott sagt, ihr dürft genießen. Ihr dürft in eurem Leben Genuss haben. Ich gönne es euch oder ich gebe es euch. Ich habe es ja vorbereitet. Ich habe ja die Welt so geschaffen, dass es da so viel zu genießen gibt. Und ich habe euch so gemacht, dass ihr durch euren Mund, durch eure Nase, durch eure Ohren, durch eure Augen genießen könnt, dass ihr auch durch euren Tastsinn, durch eure Haut, bei einer Massage oder was weiß ich zum Beispiel, dass ihr im sexuellen Bereich genießen könnt. Alles hat eine gewisse Ordnung natürlich, aber ich gönne es euch oder ich will, dass ihr auch euer Leben genießt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, je nachdem, wie man aufgewachsen ist, ist ja dieser Bereich, wo man genießen kann, vielleicht auch eingeschränkt. Die Frage ist manchmal, ist das wirklich so richtig gewesen? Habe ich mich im Laufe meines Lebens gefragt? weil jetzt in traditionellen mennonitischen Familien oft Genießen so im Bereich des Essens lokalisiert war. Ja, Essen darf man dann mal ein ordentliches Essen genießen, aber darüber hinaus war schon vieles dann irgendwo bald verdächtig, wenn man sozusagen zu viel genießen wollte. Ja, auch hier kann ich nicht in Details in dem Sinn gehen, aber die Grundaussage gilt: Gott gönnt uns ein gutes Leben, Gott gönnt uns auch einen Genuss im Leben. Ja gut, darauf werde ich jetzt nicht groß eingehen. Was passiert, wenn man hier Punkte 2 und 3 vertauscht, sparen und ausgeben? Ja. Ich gehe zum letzten Punkt sozusagen und zum ersten Punkt, nämlich Geld für Gott. Also dieser Punkt muss am Anfang stehen. Darüber müssen wir zuerst entscheiden, nicht am Ende eines Monats sozusagen, was noch übrig bleibt. Das ist der falsche Weg, denn Gott will selber ja die Nummer eins sein in unserem Leben. Er will, dass wir in allem, was unser Leben betrifft, ihn zuerst fragen oder ihn zuerst hinstellen, so auch in diesem Bereich. Wir können es auch nicht so machen, wie ich es mal von einem Juden gelesen habe. Er sagte zu seinem Freund: Bei mir wird immer am Anfang des Monats entschieden, wie viel Geld Gott bekommt. Ich mache es so, ich nehme all mein Geld in die Hand und sage zu Gott: Nimm dir davon, was du willst. Dann werfe ich es alles hoch und was wieder runterkommt, ist für mich. Bei den Israeliten gehörten die Erstlingsfrüchte, das, was zuerst geerntet wurde, gehörte Gott. Die erstgeborenen Feldfrüchte, die erstgeborenen Tiere, auch der erstgeborene Sohn gehörte Gott. Deshalb sind ja Josef und Maria auch in den Tempel gegangen mit dem Baby Jesus, um nämlich für den erstgeborenen Sohn ein Opfer zu bringen. Das hatte Gott vorgesehen, dass eben also ein erstgeborenes Schaf oder so etwas wurde selber geopfert. Ein erstgeborener Sohn, für den wurde stellvertretend ein Opfer gebracht. Und das haben sie dort getan. Zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben, heißt es da, auch in Lukas Kapitel 2, kann man nachlesen. In der Bergpredigt sagt Jesus: Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Also dieses zuerst Gott haben wir untermauert in der ganzen Heiligen Schrift. Hier spiegelt sich dann eben, wenn wir Gott zuerst, also das Geld für Gott zuerst entscheiden, spiegelt sich auch eben der Platz wieder, den wir Gott geben in unserem Leben, nämlich Gott kriegt den ersten Platz. Der gehört ihm, das ist sein Anspruch auch. Gott gibt sich nicht mit weniger zufrieden. Okay, das ist also, wie viel geben? Die Grundlage haben wir gehabt in diesen Punkten. Alles gehört letztlich Gott. Wir sind also Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut. Vertraue ich Gott wirklich, ist die Frage. Wenn ich Gott wirklich vertraue, werde ich ihm eben den ersten Platz geben, auch wenn es um Geben meines Geldes geht. Habe ich mein Leben nach Gottes Werten hin ausgerichtet. Das, was bleibt, was in Gottes Welt ist, muss zuerst stehen. Und das, was in der sichtbaren Welt ist, ist alles ja vergänglich, muss also dahinter angeordnet sein. Das ist klar, wenn wir zu der Frage eben wirklich jetzt kommen, wie viel, dann gibt uns das Neue Testament Prinzipien. Wir finden sie in 2. Korinther 9. Da gibt es ja zwei Kapitel, Kapitel 8 und 9, wo es nur um das Geben geht. Der Apostel Paulus behandelt da eben ausführlich diese Frage. Am Beispiel auch, damals haben sie ja in den Gemeinden, in den heidenchristlichen Gemeinden für Jerusalem, für die judenchristlichen Gemeinden gesammelt, weil die in Verfolgung waren und verarmt. Und hier spricht der Apostel Paulus davon. Zusammengefasst sozusagen, was die Prinzipien sind, auch für uns, finden wir dann Kapitel 9, Vers 6 und 7. Ich habe es einmal hier nach der neuen Genfer Übersetzung und dann auch nach der Luther Übersetzung. Wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer aber reichlich sät, wird reichlich ernten. Und dann nach der Luther Bibel, wer im Segen sät, wird im Segen ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern, ohne Widerstreben, ohne Verdruss oder ohne Zwang und nicht aus Zwang, sagt die Luther-Übersetzung, geben, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wir haben weiter die Luther-Übersetzung. Da haben wir die. Die Luther-Übersetzung könnt ihr selber nochmal in Ruhe lesen. Also die Prinzipien, wie uns hier das Neue Testament gibt. Ich glaube, ich habe sie auch noch aufgeschrieben. Genau. Willst du im Leben kärglich, spärlich ernten, dann gib kärglich und spärlich. Willst du aber im Leben reichlich ernten, im Segen ernten, dann gib im Segen oder reichlich. Das ist das neutestamentliche Prinzip. Zweite Sache ist nämlich schon, wie du entscheidest in deinem Herzen, wie viel du gibst. Und es soll dann nicht ein Unwille sein, ein Zwang. Ja, ich muss ja, eigentlich möchte ich es ja viel lieber für das da ausgeben, für meinen nächsten Urlaub, damit ich mir da wirklich was Großartiges leisten kann. Und dieser Widerwille, den will Gott nicht. Gott will, dass wir mit einem positiven Herzen, mit einem frohen Herzen, mit einem fröhlichen Herzen geben. Dass wir das gute Gefühl haben, ich kann etwas beitragen, was wichtig ist, was Wert hat. Ich kann helfen mit meinem Geld, vielleicht irgendwo in der Welt, wo ich die Nachrichten davon lese. Oder ich kann eben Gott etwas konkret zurückgeben von dem, was er mir anvertraut hat. Das gibt auch ein gutes Gefühl. Also das Neue Testament gibt uns nicht ein Gebot. Es gibt uns diese Prinzipien. Wie wollen wir ernten im Leben? Dann müssen wir entsprechend sehen. Und wir entscheiden letztlich. Und Gott will, dass unser Herz offen ist ihm gegenüber. Wenn wir unser Herz verschlossen haben und meinen, ja, ich muss aber trotzdem jetzt hier mal einen ordentlichen Batzen Geld auf den Tisch legen, sozusagen für Gott, das ist nicht, wie Gott sich das vorstellt. Wenn du ein widerstrebendes Herz hast beim Geben, dann musst du mit deinem Herzen zu Gott gehen. Dann musst du darüber mit Gott ins Gespräch kommen. Weil Gott will nicht, dass du dich da zwingst und widerwillig ihm etwas gibst. Vom Alten Testament her haben wir dann den Orientierungspunkt, so möchte ich es nennen. Orientierungspunkt, 10%, den Zehnten. Das war Gebot im Alten Testament, aber dieses Gebot, wie gesagt, wird nicht ins Neue Testament hinübergenommen, sondern der Apostel Paulus sagt, du entscheidest in deinem Herzen. Und da soll nicht Zwang und Widerwille sein, sondern da soll eine Fröhlichkeit, ein Gerne geben sein. Weil du ja auch weißt, Gott hat dich in Jesus Christus überreich gesegnet. Wenn du das nicht klar hast, dann musst du auch zu Gott gehen und sagen, Herr, oder im Grunde, ich möchte es bildhaft ausdrücken, dann musst du zum Kreuz gehen. Vor dem Kreuz mal niederknien und Jesus, den Leidenden, für dich neu betrachten. Mit dem Gedanken, das tat er für mich. Und dann kommst du in anderer Weise zu dem anderen Punkt, nämlich was tue ich für ihn. Das tat er für mich. Wenn dein Herz eben kalt und widerstrebend ist, geh damit zu Gott. Leb nicht so weiter und meine eben, ja, ich nach außen hin bin ich aber ein guter Christ, ich zwinge mich dazu sozusagen, das auch zu demonstrieren. Nein, darum geht es Gott nicht. Er will dein Herz, ein offenes Herz, ein Herz, das seine Liebe aufnimmt, aber eben dann auch weitergibt und zurückgibt. Ja, also zu diesem Prinzip aus dem Alten Testament, Orientierungspunkt für uns, haben wir die Bibelstellen aus dem Malachi, wo es einerseits erstmal deutlich wird, wenn jetzt die alttestamentlichen Gläubigen da ungehorsam waren, spricht Gott von Betrug. Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Und sie fragen ja, wo denn? Und er sagt, mit dem Zehnten. Ihr gebt nicht das, was das euer Gebot ist. Für sie war es ein Gebot. Für sie war es ein, ja, da konnten sie nicht raus sozusagen. Und dann aber spricht Gott gleich vom Segen. Prüfet mich hier, bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus und prüft mich, ob ich nicht dann das Himmelsfenster öffnen werde und Segen herabschütten, die Fülle. Das ist, was Gott möchte. Gott möchte aus seiner Fülle heraus uns segnen. Er hat das in Jesus getan, in überschwänglicher Weise, in überreicher Weise, in so einer Weise, dass wir es eigentlich im Grunde mit unseren menschlichen Maßstäben gar nicht erfassen können. Und Gott, und Paulus sagt das ja auch, wenn er uns Jesus gegeben hat, sollte er uns dann mit ihm nicht alles schenken, alles, was wir irgendwo brauchen, Römer 8, nachzulesen. Also wir haben keinen Befehl für eine bestimmte Höhe unseres Gebens, aber wir haben die alttestamentlichen Prinzipien und daraus ergibt sich meiner Meinung nach ganz klar, dass dieser alttestamentliche Orientierungspunkt für uns der Beginn oder ein Minimum sein muss. Wir haben ja auch in Jesus Christus einen viel größeren Segen bekommen, als das alttestamentliche Gottesvolk bekommen hat. Die haben auch viel Segen bekommen, aber nicht in dieser überwältigenden Weise, wie wir den Segen Gottes in Jesus Christus übergeschüttet bekommen haben. Deshalb ist es eigentlich ganz normal, ganz selbstverständlich, wenn wir dann auch diejenigen sind, die im Vergleich zu den alttestamentlichen Gläubigen das offene Herz haben, dass sie sagen, Gott, ich will dir mehr geben, ich will dir mehr, immer mehr auch in meinem Leben, ich will immer, ja, mein Herz immer offen haben, dass ich geben kann, was immer meine Möglichkeiten sind. Wohin? Auch das noch ganz kurz und damit kommen wir zum Ende. Zuerst natürlich in die Gemeinde, in der du zu Hause bist, wo du deinen Platz hast, wo Gott dich hingestellt hat. Da ist auch deine erste Verantwortung in Bezug aufs Geben. Zweitens, wenn du einen Missionaren persönlich kennst und ihn begleitest, indem du seine Informationen immer liest und alles dir zukommen lässt, wenn du im Gebet für ihn regelmäßig einstehst, dann gib auch etwas für diesen Missionaren, für diese Missionarsfamilie. Drittens hat Gott dir eine missionarische Arbeit aufs Herz gelegt. Ja, richtig, irgendwo, das ist die Arbeit, für die bete ich regelmäßig. Da hole ich mir all die Informationen, die zu kriegen sind und bete für diese missionarische Aufgabe, die wahrgenommen wird von manchen Gläubigen. Dann gib auch hier einen gewissen Betrag. Aber die erste Verantwortung ist die Gemeinde, zu der du gehörst. Und es kann auf jeden Fall nicht so sein, dass deine Gemeinde finanziell Not leidet und nicht deren Auftrag ausfüllen kann aus Mangel an Finanzen. Und du gibst da vielleicht nur 10-15% in deine Gemeinde und den Rest gibst du irgendwo zu irgendwelchen guten Werken in der Welt. So kann es nicht sein, deine Gemeinde ist deine erste Verantwortung. Ich möchte einen Satz auch noch zur Gemeinde sagen. Es kann nicht so sein, dass eine Gemeinde ein Budget aufstellt, wo die Mitglieder sagen, ach Mensch, das ist locker, das kriegen wir locker zusammen. Überhaupt kein Problem, das haben wir wahrscheinlich schon bis Ende September alles drin. Dann hat die Gemeinde ein Problem, weil die Gemeinde braucht eine Vision, die groß genug ist für die Größe der Gemeinde. Die Gemeinde braucht dann vielleicht mehr Aufgaben, die sie wahrnehmen will, wo auch Geld vielleicht nötig ist. Das geht auch nicht. Das von der Gemeinde ja gesagt, das ist so unser Budget, das ist sozusagen, da wissen wir, das könnt ihr alle ausfüllen, ohne dass ihr sozusagen groß herausgefordert seid oder vielleicht einen Glaubensschritt tun müsst. Das geht auch nicht. Die Gemeinde muss eine Vision haben, die auch zu der Größe der Gemeinde passt und die und jeden Einzelnen auch irgendwo herausfordert, sowohl in der Mitarbeit als auch im Geben. Ja, der Beginn, dir, du und ich, wir gehören Gott mit allem, was wir sind und haben. Die Frage dann ist, vertrauen wir ihm? So wie dieser erste Satz es sagt, wenn ich ihn mit allem gehöre, er mich erkauft hat, losgekauft hat, dann kann ich ihm ja eigentlich nur vertrauen. Ist das wirklich im praktischen Leben so? Ist das in deinem Leben klar geklärt, diese Vertrauensfrage? Sind die Werte, nach denen du dich orientierst, klar für dich, dass es Ewigkeitswerte sein müssen, nach denen du dich wirklich orientierst, und nicht Werte hier im Diesseits, die dann irgendwann zusammenbrechen und eben nicht halten? Und nimmst du dann die neutestamentlichen Prinzipien für dich ernst, was das Geben betrifft, und bist mit offenem Herzen vor Gott und betest und sagst, Herr, ich will dir geben, zeig mir, wie viel, zeig mir auch, wie viel ich vielleicht für Missionare, für eine missionarische Arbeit geben kann. Ich will aber auf jeden Fall in der Gemeinde, wo du mich hingestellt hast, will ich mich einbringen mit meinen Gaben, mit meinem Geben. Auf diesem Weg hat Gott uns Segen versprochen. Es ist nicht nur so, dass wir vielleicht hoffen können, nein, Gott sagt, wenn ihr so lebt, wenn ihr eben die Fülle einbringt dessen, was ihr seid und habt, dann werde ich euch Segen herabschütten, die Fülle. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns ernst nimmst und du vertraust uns so viel an und du gibst es uns in die Hand und wir können darüber verfügen. Wir sind Verwalter vor dir von all dem Guten, was du uns gibst und anvertraust. Herr, und du willst, dass deine Verwalter, du suchst an deinen Verwaltern, dass sie treu erfunden werden. Dass am Ende du sagen kannst, nach Luther-Übersetzung, ei, du frommer und getreuer Knecht. Mit diesem Satz wollen wir alle einmal in die Ewigkeit eingehen, dass du dann sagen kannst, ja, hier habe ich meinen treuen Knecht, der kommt hier ans Ziel. Herr, lass uns mit diesem Blick, mit dem Ewigkeitsblick, mit dem Blick für die ewigen Werte leben und immer wieder neu uns darin orientieren, Herr. Es geht nicht ein für alle Mal. Es erfordert immer wieder neue Entscheidungen, neue Hinwendung zu dir. Aber danke, dass du eben dich uns zugewandt hast mit deinem ganzen liebenden Herzen, Vater. Danke, dass du ein segnender Gott bist.